die Apostelgeschichte aufschlagen. In Kapitel 1. Und wollen einen Text lesen und uns Gedanken machen, was dieser Text uns wohl zu sagen hat. Denn es ist wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir versuchen herauszufinden, was redet dieser Text in mein Leben hinein? Was will der Herr mir zeigen? Und wenn wir ein Buch lesen, wie zum Beispiel die Apostelgeschichte, dann ist ganz eindeutig, dass wir das nicht einfach eins zu eins übertragen dürfen in unsere Zeit, weil es doch weil es sich um eine Geschichte handelt, die in eine ganz bestimmte Zeit der Gemeinde hineingehört. Und auch wenn wir hier Texte lesen, die wir vielleicht als schwierig betrachten, ist es doch wichtig, dass wir uns Gedanken machen, Herr, was willst du mir zeigen? Welche sind die Prinzipien? Welche sind deine Prinzipien, die wir hier entdecken können und in welcher Art können wir diese Prinzipien in unserem Leben anwenden? Wir wollen das tun, indem wir die Verse 15 oder 14 bis 26 lesen. Kapitel 1, Verse 14 bis 26. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit etlichen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, es war aber eine Menge von etwa 120 beisammen, Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesum griffen, ein Wegweiser geworden ist. Denn er war unter uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser nun hat zwar von dem Lohne der Ungerechtigkeit einen Acker erworben und ist kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem kund geworden, sodass jener Acker in ihrer eigenen Mundart Akeldama, das ist Blutacker, genannt worden ist. Denn es steht im Buche der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde und es sei niemand, der darin wohne. Und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, anfangend von der Taufe Johannes bis zu dem Tage, an welchem er von uns aufgenommen wurde, von diesen muss einer ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und sie stellten zwei dar, Josef, genannt Barsabas, der Justus zubenannt war, und Matthias. Und sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskündiger aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast, um das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von welchem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie gaben Lose über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Nun, wenn wir einen solchen Text lesen, sollten wir uns doch Gedanken machen, was hat das mir zu sagen? Oder welche sind die Prinzipien, die göttlichen Prinzipien, die wir aus diesem Text herausnehmen und in unser Leben hineinnehmen können. Und darüber wollen wir uns heute in der ersten Stunde ein paar Gedanken machen. Nun, in der Apostelgeschichte ist dies die erste große Schwierigkeit, die Apostel und die Jünger zu überwinden hatten. Es war eine große Schwierigkeit. Es war die Frage des Verrates von Judas. Wie sollten sie damit umgehen? Und es war eine große Schwierigkeit damals für die kleine Gruppe, denn Der Verrat Judas wurde, so wie es in Vers 19 hier steht, allen Bewohnern von Jerusalem kund. Das hat sich herumgesprochen. Und sie wussten, dass sie warten mussten auf die Verheißung des Vaters, so wie der Herr Jesus es ihnen gesagt hatte, kurz vor seiner Auffahrt. Und sie wussten auch, dass sie Zeugen von Jesus sein würden. Und sie hatten ein Problem, sie hatten da eine Schwierigkeit.
Was werden die Leute von uns sagen? Was werden sie denken? Weil sie wissen ja, einer von uns, einer aus den Zwölfen, wurde Wegweiser, denen, die Jesus griffen. Einer war ein Verräter. Was werden die von uns denken? Was werden die von der Botschaft halten, die wir ihnen verkündigen werden? Ist das nicht, man kann schon sagen, eine ungewöhnlich große Schwierigkeit für sie gewesen? Das Zeugnis war bereits eigentlich dahin, bevor es überhaupt echt recht losging. Es war nicht irgendeiner. Judas war ein Apostel. Er war vom Herrn Jesus selber auserwählt worden. Und das hat doch ihre Glaubwürdigkeit arg in Mitleidenschaft gezogen. Und ich glaube, wir können in dieser Hinsicht etwas von dem Text lernen, nämlich, wie geht man mit schwierigen Situationen um? Oder wie können wir heute schwierige Situationen überwinden? Natürlich sind unsere Schwierigkeiten andere als die Schwierigkeit, die die Apostel und die Jünger hier miteinander hatten. Aber wir haben auch unsere Schwierigkeiten. Wir haben auch unsere Nöte. Unser Leben ist gezeichnet von schwierigen Situationen. Und wir müssen lernen als einzelne Christen, aber auch als Gemeinden. Wir müssen lernen, schwierige Situationen anzupacken und diese Situationen zu überwinden. Und es ist ein Merkmal der Apostel und überhaupt der ersten Zeit der Gemeinde, dass immer, wenn Schwierigkeiten auf sie zukamen, diese Schwierigkeiten in relativ kurzer Zeit angepackt auf eine geistliche, richtige, gerechte und christusgemäße Art und Weise angepackt und dann auch überwunden werden konnten. Sie haben nicht jahrelang an Schwierigkeiten irgendwie herumgemurkst, sondern jedes Mal, wenn eine Schwierigkeit sich präsentierte, wurde sie angepackt und sie wurde überwunden. Und es ist auch interessant, in der Apostelgeschichte zu sehen, vor allem in den ersten Kapiteln, wie das sich immer abwechselt. Es kam eine Schwierigkeit innerhalb der Gemeinde und dann kam wieder eine Schwierigkeit von außerhalb der Gemeinde. Von außerhalb kamen Anfechtungen, Verfolgungen. Da waren die Hohenpriester und das Synedrium und die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Ältesten der Juden und so weiter. Und das wechselte immer ab. Die Schwierigkeiten kamen innerhalb der Gemeinde auf und dann kam wieder eine von außerhalb. Und hier beginnt diese ganze Abwechslung. Und die erste Schwierigkeit kam aus ihren eigenen Reihen. Das war nämlich die Frage des Judas. Nun, wie ich schon gesagt habe, wir dürfen das jetzt nicht einfach eins zu eins in unser Leben, in unsere Schwierigkeiten hineinnehmen, sondern wir müssen uns vielmehr zuerst überlegen, was sind die Prinzipien? Weil göttliche Prinzipien, die sind immer dieselben. Die sind ewig, weil sie gottgemäß sind und die werden sich nicht verändern. Die Anwendung, die praktische Anwendung dieser Prinzipien können ändern, aber die Prinzipien selber sind göttlich und sie gelten auch heute noch, sie gelten auch für unser Leben. Wir wollen versuchen, die Prinzipien zuerst herauszufinden, wie man Schwierigkeiten angeht und überwindet und dann versuchen, diese in unserem Leben anzuwenden. Als erstes Prinzip, ganz sicher, sehen wir im Vers 14 Gebet. Diese alle verharrten einmütig im Gebet. Das ist die beste Weise, wie man mit einer Schwierigkeit umgeht. Sei sie persönlich, sei sie gemeindemäßig, komme sie von außen, komme sie von innen. Gebet ist immer gut. Gebet ist immer angebracht. Wir sehen hier gemeinsames Gebet. Wir sehen ein Verharren im Gebet, eine Gebetseinstellung, ein Verharren, ein Suchen des Angesichts Gottes. Und wir sehen hier ein einmütiges Gebet. Es ist wirklich ein, man kann schon sagen, eine gewaltige Waffe, eine gewaltige geistliche Waffe, wenn Geschwister, wenn eine Gemeinde einmütig im Gebet verharrt. Es ist die beste Voraussetzung überhaupt, mit Schwierigkeiten umzugehen. Das ist richtig in unserem persönlichen Leben, das ist so im Gemeindeleben, aber es ist auch so in der Familie. Es ist auch so in einer christlichen Ehe. Und ich glaube, dass heute, wo so viele Schwierigkeiten sich präsentieren, die irgendwie unüberwindbar erscheinen, es gibt auch immer mehr christliche Ehen, wo es doch ziemlich harzig zu und her geht und wo es scheint, dass die Schwierigkeiten irgendwie gar nicht überwunden werden können. Es gibt so viele Gemeindesituationen und auch so viele persönliche Situationen, die jahrelang dahin gehen und irgendwie scheint es, die Situation ist immer dieselbe. Ja, vielleicht ist dem so, weil wir einfach vergessen haben zu beten. Weil wir vergessen haben, den Herrn zu suchen. Und ist es nicht so, dass in unseren Gemeinden, aber auch in unserem persönlichen Leben, das Erste, was zu kurz kommt, ist immer das Gebet. Es ist immer das Erste, was zu kurz kommt. Man beginnt fast nie einen geistlichen Absturz oder einen Sinkflug, indem man die Gemeinde als Erstes nicht mehr besucht. Bevor man die Gemeindestunden nicht mehr besucht, hat man schon aufgehört, persönlich zu beten. Mann und Frau beten nicht miteinander. Man betet nicht mit den Kindern. Man betet in der Gemeinde nicht mehr. Man betet persönlich nicht mehr. Und dann werden Schwierigkeiten wirklich so groß, dann werden sie fast unüberwindbar. Wenn man aber betet und ein Gebetsleben führt, das beharrlich ist und auch im gemeinsamen Gebet verharrt. Und darum ist die Gebetsstunde eine der wichtigsten Stunden im Gemeindeleben, wenn nicht die wichtigste überhaupt, weil sie wichtig ist. Vorbeugend, aber auch wirklich therapeutisch, kann man schon sagen, wirkt geistlich, indem nachher Schwierigkeiten viel besser, viel geistlicher angepackt werden können. Als wir neulich von der Gebetsstunde nach Hause fuhren mit dem Wagen, hat meine Frau zu uns gesagt, wie freue ich mich jedes Mal, wenn wir in der Gebetsstunde sind. Was ist das für eine schöne Zeit? Aber wir sind in der Gebetsstunde immer nur die Hälfte der Geschwister anwesend. Und es ist die gesegnete Stunde, wo wir wirklich die Gegenwart des Herrn auf eine ganz besondere Art und Weise erleben dürfen. Wo sind die anderen 9? Wo sind die anderen? Sind nicht die 10 gesund geworden, hat der Herr Jesus gesagt, die 10 Aussätzigen. Wo sind die anderen 9? Gebet ist ganz sicher das erste geistliche Prinzip, um schwierige Situationen anzupacken und geistlich zu überwinden. Der zweite Punkt, wir sehen dann in diesem Abschnitt, dass Petrus aufsteht und die Schwierigkeit darlegt. Und er sagt, die Schrift musste erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas. Und hier sehen wir das zweite Prinzip. Wenn wir eine Schwierigkeit haben, was haben die Apostel, was hat Petrus gemacht? Sie haben in der Bibel gelesen. Und sie haben in der Bibel Verse gesucht, Schriftstellen gesucht, die über ihre ganz besondere Schwierigkeit etwas aussagen. Und das ist ganz sicher das zweite Prinzip, das wir anwenden sollen, wenn wir irgendeine Schwierigkeit haben. Denn es gibt keine Lebenslage, es gibt keine Situation, es gibt keine Schwierigkeit, die nicht irgendwo und irgendwie in der Schrift schon angedeutet wäre. Es gibt es nicht. Es sind alle unsere Lebenslagen, alle unsere Situationen, es ist alles von der Wiege bis zum Grab, es ist alles irgendwo in der Schrift angedeutet, angesprochen, weil unser Gott ein Gott des Lebens ist und uns Brot und Wegweisung gegeben hat in all unseren Fragen und Nöten und Schwierigkeiten. Sogar, stellt euch mal vor, über den Verrat des Judas konnten diese Brüder zwei Bibelverse finden. Über so etwas, ja, Einzigartiges. Und die haben in der Schrift geforscht, und ich weiß nicht, wie lange die in der Schrift geforscht haben, bis die beiden Verse gefunden haben. Also, das waren schon gute Bibelkenner. Also, wenn einer aus dem Psalm 69, wir wollen den einmal aufschlagen, Psalm 69, und hier sehen wir auch, wie sie wirklich die Schrift kannten und auch vom Herrn geführt wurden, die Schrift richtig zu verstehen. Der Herr hatte ihnen ja die Augen geöffnet, wie steht im Lukas, damit sie die Schriften verstehen konnten. Wir wollen lesen Psalm 69, ab Vers 20. Der Hohn hat mein Herz gebrochen. Und ich bin ganz elend. Und ich habe auf Mitleiden gewartet und da war keines. Und auf Tröster und ich habe keine gefunden. Und ich bin ganz sicher, als sie diesen Vers lasen, wussten sie, hier redet der Heilige Geist von unserem Herrn. Genau das hat er durchgemacht am Kreuz. Und sie gaben in meine Speise Galle und in meinen Durst drängten sie mich mit Essig. Natürlich ist das der Herr. Genau so ist es doch gewesen. Und dann geht es weiter. Es werde zur Schlinge von ihnen ihr Tisch und ihnen den Sorglosen zum Fallstrick. Und dann geht es weiter. Lass dunkel werden ihre Augen, dass sie nicht sehen, und lass beständig wanken ihre Lenden, schütte über sie aus deinen Grimm und deines Zornes Glut, erreiche sie, verwüstet sei ihre Wohnung, in ihren Zelten sei kein Bewohner. Und hier redet David durch den Heiligen Geist von den bösen Menschen, die den Herrn Jesus gekreuzigt haben. Und da war Judas auch mit dabei. Und als sie diesen 25. Vers lasen, verwüstet sei ihre Wohnung, mussten sie an diesen Acker denken. Sie haben doch einen Vers gefunden, das redet doch über unsere Situation. Es ist doch in der Schrift schon enthalten. Und das hat sie erstens einmal getröstet. Das hat ihnen doch erstens einmal gezeigt, meine Schwierigkeit ist nicht irgendetwas, was nicht in den Gedanken Gottes doch schon da gewesen wäre schon, wo sich Gott nicht schon vor uns Gedanken darüber gemacht hat. Und das ist doch auch etwas Tröstliches für uns, wenn wir in Schwierigkeiten sind und irgendwelche Verse finden in der Schrift, die über unsere Nöte reden, dass wir wissen dürfen, Gott hat sich doch schon Gedanken darüber gemacht. Da steht doch schon irgendetwas geschrieben. Wir haben Wegweisung, wir haben Licht. Den, den du geschlagen hast, haben sie verfolgt und von den Schmerzen deiner Wunden erzählt. Ja, und einer von denen war unter uns. Er war einer der unseren. Und die zweite Schriftstelle ist im Psalm 109. Psalm 109. Wir lesen vom Vers 3. Und mit Worten des Hasses haben sie mich umgeben und sie haben wider mich gestritten ohne Ursache. Für meine Liebe feinden sie mich an, ich aber bin stets im Gebet. Sie haben mir Böses für Gutes erwiesen und Hass für meine Liebe. Bestelle einen Gesetzlosen über ihn und ein Widersacher stehe zu seiner Rechten. Wenn er gerichtet wird, gehe er schuldig aus und sein Gebet werde zur Sünde. Seine Tage seien wenige, sein Amt empfange ein anderer. Natürlich redet hier wieder der Text im Zusammenhang über die Leiden Christi, über sein Opfer, über seine Gefühle und über dieses gewaltige Ereignis, als der Herr Jesus dort am Kreuz für uns dahingegeben wurde. Und in diesem Zusammenhang, als sie den Vers 6, als sie den Vers 8 lasen, haben sie wieder etwas über Judas festgestellt. Sein Amt empfang ein anderer. Und so hatten sie doch schon ein bisschen Licht über ihre Schwierigkeit. Sie wussten, es musste so geschehen. Der Heilige Geist durch den Mund David hat es vorhergesagt. Zweitens wussten sie, sein Haus werde öde. Drittens wussten sie, sein Amt empfange ein anderer. Das war nicht viel Licht. Das konnte ihre Schwierigkeit nicht bis ins letzte Detail lösen. Es konnte ihnen nicht sicher nicht genügen, um zu wissen, wie sie sich jetzt im Konkreten verhalten sollten. Aber es war doch schon ungemein viel Licht da, um überhaupt die Schwierigkeit zu verstehen, um das Ganze einzuordnen und in der groben Linie zu wissen, in welche Richtung es geht. Und genau so ist doch die Schrift. Wenn wir eine Schwierigkeit haben in unserem Leben, steht auch nicht schwarz auf weiß, bis ins letzte Detail da, wie wir uns jetzt zu verhalten haben. Wir finden keine Bedienungsanleitungen bis ins letzte. Knopf drücken, herausziehen, Geld reinschmeißen. Sondern wir sehen in den großen Linien, in welche Richtung es geht. Was die Gedanken Gottes sind. Aber wir wissen da nicht, häufig wissen wir nicht, was sollen wir jetzt konkret tun. Weil das steht dann meistens so deutlich in der Schrift nicht geschrieben. Also das Prinzip ist ganz sicher jenes, dass wir in der Schrift lesen und über unsere Schwierigkeit Wegweisung, eine Leitung empfangen. Das ist der zweite Punkt. Sie haben gebetet. Sie haben die Schrift gelesen. Sie haben die Schrift gut gekannt. Und liebe Geschwister, ich weiß nicht, machen wir das auch so, wenn wir irgendwie eine Schwierigkeit haben? Haben wir uns schon einmal Gedanken gemacht, bevor wir anfangen, uns in die Diskussionen hineinzustürzen, haben wir uns schon mal überlegt, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Häufig vernachlässigen wir das. Wenn sich irgendeine Schwierigkeit präsentiert, dann beginnen wir gleich zu überlegen mit menschlichen Überlegungen und Gedanken, wie können wir das lösen und was wären die Wege und die besten Möglichkeiten und so weiter. Und beginnen Schuld auszuteilen, ja, wenn der das nicht getan hätte und dieser hat falsch und wir haben wir uns in diesen Situationen, bevor wir voreilig irgendetwas sagen und urteilen, haben wir uns wirklich einfach mal hingesetzt und die Bibel aufgemacht. Wo ist das Problem hier drin? Wo steht das? Ich brauche Licht, ich brauche wirklich jetzt Wegweisung Gottes. Das ist so wichtig. Dritter Punkt. Mit diesem Licht, das sie aus der Schrift empfangen hatten, mussten sie nun den Weg ganz konkret und praktisch in ihrer Schwierigkeit finden. Und so sagt dann Petrus im Vers 21, es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit und so weiter und so fort. Und es ist ganz interessant, dieses es muss nun zu lesen. Nachdem wir die Schrift gelesen haben, nachdem wir gebetet haben, muss es zu einer solchen Überzeugung kommen. Ja, genau, da geht es hin. Genau so müssen wir die Schwierigkeit jetzt anpacken. Es ist die Richtung. Aber was hier Petrus sagt, dass von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in welcher der Jesus bei uns ein- und ausging, anfangen von der Taufe des Johannes bis zu seiner Auferstehung, einer ein Mitzeuge, das steht alles in den Psalmen nicht so deutlich geschrieben. Das hat er nicht aus diesen Versen herausnehmen können. Aber er konnte das ableiten. Er ist einfach der Richtung gefolgt, die diese beiden Bibelworte ihm und ihnen gezeigt haben. Und daraus ist er dann auch zu einer Überzeugung gekommen. Und die Überzeugung war dann dieses, es muss so sein. Weil wenn wir das so machen, dann steht das überein mit dem, was wir in der Bibel gelesen haben. Genau so muss es gehen, damit wir in der biblischen Wegweisung konsequent und auch, dass wir dem Herrn treu sind, dass wir das anwenden können. In der Anwendung, in der praktischen Anwendung, im Lösen unserer Schwierigkeiten, werden wir häufig nicht so deutlich in der Bibel lesen können, was wir jetzt zu tun haben, bis ins letzte Detail, sondern wir brauchen dann das, was die Bibel im Kolosserbrief, Kapitel 1, sagt. Wir brauchen ein geistliches Verständnis. Wir wollen das einmal lesen, Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein mögen mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werke fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft und so weiter. Was wir dann brauchen, ist diese geistliche Weisheit und dieses geistliche Verständnis. Und das ist die Anwendung dieser Schriftworte, die praktische, die konkrete Anwendung. Es muss nun so sein. Hätte auch einer Petrus sagen können, ja halt mal Petrus, das hast du dir nur geträumt. Wo steht denn das in der Bibel geschrieben? Dass da einer von der Taufe des Johannes an bis zur Auffahrt ein Zeuge seiner Auferstehung werden sollte. Wo hast du denn das gelesen? Das hast du doch alles nur geträumt. Nein, 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 es muss so sein, weil genau das ist die Linie, die uns die Schrift zeigt. Und das ist ganz wichtig, dass wir in unserem Leben, dass wir den Herrn wirklich bitten für geistliches Verständnis, für diese Einsicht, für Weisheit. Denn was ist Weisheit? Weisheit heißt, dass wir im Konkreten die richtigen Entscheidungen treffen, die mit Gottes Willen die mit seinen Prinzipien übereinstimmen und die uns helfen, die Schwierigkeiten zu überwinden, die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit das Evangelium weiter in dieser Welt vorangebracht werden könnte. Nun, Petrus hat das so gesagt und es war wirklich eine gute Sache. Er sagt, wenn wir das so machen, dann ist das mit der Schrift in Einklang. Wir müssen jetzt jemanden suchen, der sein Amt empfängt. Das steht so in der Schrift. Und das ist sicher der dritte Punkt, die Schriftworte in unserer Situation anzuwenden. Es gibt viele Geschwister, die sich schwer tun mit den Entscheidungen. Und da gibt es solche, die einfach keine Entscheidung treffen. Die irgendwelche Situationen einfach offen lassen. Die sagen, wenn ich nicht entscheide, dann mache ich auch keinen Fehler.
Also lassen wir das Ganze einfach so sein. Und es gibt auch Gemeinden, die gewisse Fragen einfach nie anpacken, weil sie sagen, wenn wir es anpacken, dann...
Wir kommen an kein Ende. Die Bibel sagt uns nicht so deutlich, was wir tun sollen. Also lassen wir die ganze Sache einfach offen.
Und diese offenen Fragen dann bereiten viel mehr Probleme für die Zukunft, als wenn man eine Entscheidung getroffen hätte.
Wir müssen als Christen Entscheidungen treffen.
Wir müssen einmal zu dem Punkt kommen, wo es heißt, es muss nun diese Entscheidung getroffen werden. Es muss nun in diese Richtung gehen. Und dann kann der Herr mit uns sein. Das ist der dritte Punkt. Schriftworte in unsere Situation, in unseren Situationen anwenden. Und jetzt kommt der vierte Punkt. Schlussendlich mussten sie eine Entscheidung treffen. Sie stellten zwei dar. Es waren zwei Brüder da, die diese Eigenschaften hatten. Sie werden hier mit Namen genannt, Josef, genannt Barsabas und Matthias.
Es waren eigentlich beide Brüder, hätten dieses Amt übernehmen können, nach den Eigenschaften, die sie aus den Bibelworten heraus und aus dem geistlichen Verständnis heraus festgelegt hatten. Ja, wen sollen sie jetzt wählen? Wie sollen wir
oft auch in unserem Leben Entscheidungen treffen? Und es gibt häufig auch in unserem Leben Entscheidungen zu treffen,
wo wir auch nach Gebet, nach Bibelstudium und auch nach dem Anwenden dieser Schriftworte in unserem Leben hinein, wo wir nicht wissen,
was soll ich jetzt? Ist euch das auch schon geschehen?
Ihr musstet zum Beispiel eine neue Arbeitsstelle suchen oder euch bewerben oder Entscheidungen treffen. Ja, soll ich jetzt dort oder dahin gehen? Da kann ich beten dafür, ich kann die Schrift lesen, es ist eigentlich beides.
Ja,
in dieser Linie drin. Wo soll ich jetzt hin?
Rechts oder links? Jungen Geschwistern geht das oft so, wenn sie verliebt sind. Ich hoffe nicht, dass sie sich in zwei Schwestern gleichzeitig verlieben,
dass sie dann so fast das loswerfen müssen. Aber,
ja, wer ist jetzt die Frau meines Lebens? Wer ist jetzt der Mann meines Lebens? Wie soll ich das herausfinden? Ich muss eine Entscheidung treffen.
Früher oder später. Das sind wichtige Lebensfragen.
Die aufbrechen. Wie soll es weitergehen mit meinem Leben?
Die einen fragen sich, ist Mission ein Thema für meine Zukunft? Ja, wie kann ich das herausfinden?
Wie kann ich eine Entscheidung treffen, die gottgemäß und seinem Willen gemäß ist? Wie soll es weitergehen mit meinem Dienst in der Gemeinde? Wie soll das alles weitergehen? Wie soll sich mein Dienst entwickeln? Ich muss Entscheidungen treffen.
Nun,
die Apostel haben das losgeworfen. Ich glaube nicht, dass das die Methode heute ist. Es war eine jüdische Methode, Gottes Willen herauszufinden. Und darum lesen wir das hier auch an diesem Ort zum letzten Mal im Neuen Testament. Es ist nicht eine christliche Methode, es ist eine jüdische Methode. Es war eine jüdische Methode. Aber das Neue Testament gibt uns doch Licht wieder. Wie können wir wissen, wie wir geleitet sind? Und hier hat uns der Herr seinen Heiligen Geist gegeben, damit wir von ihm geleitet sein können, damit wir zu Entscheidungen kommen können. Und es steht ja geschrieben, wir wollen diese Verse auch lesen, im Römerbrief zum Beispiel, Kapitel 8, Vers 14. Was ist das Hauptmerkmal eines Kindes Gottes? Woran erkennt man ein Kind Gottes? Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Es ist eines der Hauptmerkmale, dass der Heilige Geist eben seine Kinder leitet. Dass er ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Also in unserer Situation ist es ganz sicher nicht das Los, die richtige Methode, um zu einer Entscheidung zu kommen, wie es damals war. Aber wir haben den Heiligen Geist. Muss man auch sagen, der war damals noch nicht ausgegossen. Das kommt dann erst in Kapitel 2, kurz danach. Und seit der Heilige Geist ausgegossen ist, wurde im Neuen Testament kein Los mehr geworden. Sondern der Heilige Geist hat diese Aufgabe übernommen und will uns jetzt in unseren Entscheidungen leiten. Aber wie tut das der Heilige Geist? Er tut das eben genau nach diesen Prinzipien. Nachdem man gebetet hat, nachdem man in der Schrift geforscht hat, nachdem man diese Schriftworte mit aller Weisheit und geistlicher Erkenntnis und versucht, in die Situation hineinzunehmen, damit die Gedanken und die Art und Weise, wie es angepackt werden soll und so weiter, schriftgemäß und in der Linie der Schrift sein kann, und dass man dann im Konkreten zu einer Entscheidung kommen kann. So, dass das Problem, die Schwierigkeit oder die Frage wirklich überwunden und gelöst. Man muss zu einer Entscheidung kommen. Und wir dürfen etwas wissen, liebe Geschwister. Weil in diesen Momenten der Zweifel groß wird in unserem Leben, ist es wirklich der Heilige Geist, der mich leitet? Oder ist es nicht irgendwie mein eigener Wunsch? Und häufig sind solche Zweifel da, wenn wir entscheiden müssen über irgendeine Frage. Und wir dürfen wissen, liebe Geschwister. Der Heilige Geist nimmt uns viel mehr bei der Hand, als wir das für möglich halten. Ja. Er leitet unser Leben viel mehr, als wir das überhaupt je erkennen können. Gott ist viel mehr auf dem Thron in unserem Leben, als wir das realisieren. Es steht auch so geschrieben im Buch der Sprüche, die Entscheidungen in unserem Leben, die kommen vom Herrn. Und vor allem, wenn wir in dieser Linie und uns in dieser Art und Weise unseren Problemen stellen. Dann dürfen wir ganz sicher sein, der Herr, er wird uns nicht einfach dann stehen. Ich habe das persönlich immer wieder erleben dürfen und ich glaube, ein jeder von uns, der den Herrn lieb hat, darf das erleben. Wenn wir auf diese Art und Weise, nach diesen Prinzipien, den Herrn und seinen Willen suchen, dann ist die Leitung des Heiligen Geistes eine ganz klare Sache, eine eindeutige Sache. Da gibt es keinen Zweifel mehr am Schluss. Da kommen Entscheidungen, die wirklich vom Herrn sind und die dann auch im Nachhinein als solche sich erweisen und wo wir dann auch über die Bestätigung des Herrn uns freuen dürfen. Denn das sind Kinder Gottes, das ist ganz normal, dass sie vom Heiligen Geist geleitet sind. Und so steht es ja auch im Galaterbrief geschrieben, dass der Heilige Geist uns leiten will. Also an diesem Punkt kein Zweifel. Der Herr, er ist der Herzenskündiger aller. Er wird unser Leben leiten und auch uns helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die ihm ehren. Ja, liebe Geschwister, ich weiß nicht, mit welchen Fragen wir an diese Freizeit gekommen sind. Ich weiß nicht, was eure Herzen bewegt. Ich weiß nicht, ob ihr in irgendwelchen Schwierigkeiten, in irgendwelchen Fragen seid, irgendetwas euch beschäftigt, was eure Zukunft, was eure Gegenwart, was eure Situationen in der Familie, persönlich, im Beruf oder auch in der Gemeinde betrifft. Liebe Geschwister, wollen wir doch dieses anwenden, was wir heute in diesem einfachen Abschnitt gelesen haben. Wir wollen diese Prinzipien anwenden in unserem Leben. Bevor sie dann endgültig die Entscheidung dem Herrn überlassen haben, haben sie noch einmal gebetet. Und das ist doch auch wunderbar hier noch zu lesen. Sie beteten und sprachen, Vers 24, du Herr Herzenskündiger aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast. Herr, wir überlassen die Entscheidungen dir. Wir wollen nicht selber entscheiden. Und wenn wir es tun, schlussendlich eine Entscheidung treffen möchten, Herr, es ist unser Wunsch, dass es deine Entscheidung ist, dass es deine Leitung ist. Herr, zeige es uns einfach. Der Herr wird es sein. Gottes Wille wird offenbar werden. Wir dürfen das wissen. Und wie der Wille Gottes heute offenbar wird, wie diese Leitung des Heiligen Geistes ganz konkret in unserem Leben sein kann, hat doch jeder von uns schon erleben dürfen. Eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben war, vor 20 Jahren ziemlich genau, als wir uns fragten, ob wir nach Italien ziehen sollen. Und wir fragten auch den Herrn, Herr, was ist das? Wie sollen wir je wissen, wo wir hin sollen? Ist doch so ein großer Schritt, doch auch ein Wagnis. Wie können wir wissen, was dein Wille ist? Und der Wille Gottes ist dann herausgekommen, auf der einen Seite in meiner Familie, geistliche Einheit und auch Freude, die wir als Ehepaar teilen durften. Es war Einmütigkeit da in der Gemeinde. Und dann hat Gott auch wirklich eingegriffen, ganz konkret auch, im Gebet. Gerade was meine Arbeitsstelle betraf. Das Gebet war, Herr, mach es einfach ganz deutlich, irgendwie. Ich hatte dann Probleme an Brücken und musste mich untersuchen lassen. Und der Arzt sagte mir, ich finde es besser, wenn du deinen Beruf wechselst. Okay. Das ist gut. Und dann sind wir mal nach Süditalien hinuntergefahren. Da war ein reifer Bruder mit dabei. Und auf dem Nachhauseweg sagte er, ich würde das gut finden, wenn der Herr dich so leitet. Und da hörst du da hörst du dort, da hörst du schon verschiedene Dinge und es geht alles in die gleiche Richtung. Das ist doch die Art und Weise, wie der Herr uns heute leitet, durch seinen Heiligen Geist. Er gibt uns einen inneren Frieden im Gebet, er gibt uns Einmütigkeit in der Familie, er gibt Einmütigkeit auch unter reifen Geschwistern, die mit uns beten in der Gemeinde. So wird doch der Wille Gottes deutlich. Wollen wir die Belehrungen aus der Apostelgeschichte noch in unser Leben hineinnehmen? Die Prinzipien sind beten, in der Schrift lesen, die Schriftworte in unsere Situation anwenden, schlussendlich Entscheidungen treffen. Und schön ist in der Apostelgeschichte immer zu lesen, was irgendwie getan haben, es war alles schlussendlich für die Förderung des Evangeliums. Es war nützlich zur Verbreitung des Evangeliums. Wir lesen in der Apostelgeschichte an keiner Stelle mehr nach diesem Abschnitt, dass Judas und sein Verrat irgendein Hindernis gewesen wären im Verkündigen des Evangeliums. Das heißt doch, die Geschwister hatten die Weisheit und die Gnade, diese Schwierigkeit so anzupacken, dass diese Schwierigkeit dem Evangelium nie ein Hindernis sein konnte. Sie hatten die Weisheit, sie hatten das Licht, sie hatten die Schrift, sie hatten das Gebet. Und der Herr hat ihnen geholfen, diese Sache so anzupacken, dass Jerusalem und die Bewohner von Jerusalem, die ja wussten, was geschehen war, keinen Schaden erleiden mussten. Wir wissen ja, dass sich Tausende dann bekehrten und sich dem Evangelium öffneten. Tausende. Es mussten in den ersten Jahren in der Gemeinde in Jerusalem nahezu an 10.000 Gläubige gegeben sein, wenn nicht mehr. Und das waren alles Leute, die vom Verrat des Judas wussten. Es wurde allen kundgetan. Es war für sie kein Problem mehr. Sie konnten die ganze Sache einordnen. Sie hatten Licht, sie hatten Schrift, sie hatten Geschwister, die den Herrn gesucht haben. Es wurde nie dem Evangelium gesucht. Wollen wir uns doch freuen über diese Geschwister? Und wollen wir von ihnen lernen? Und wollen wir versuchen, die Prinzipien in unser Leben hineinzunehmen? Und wollen wir doch auch in unseren Schwierigkeiten fragen und müssen in diesem Weg wandeln und gehen, und der Herr wird mit uns sein. Und er wird uns Licht geben. Und wir dürfen Entscheidungen treffen, die dem Evangelium wichtig sind. Wollen wir noch sehen.